Schiller fragt. Der Kontext-Podcast.
Zu Gast im Kontext-Podcast heute ist Hermann Josef Tinhagen, vielfach ausgezeichneter Wirtschaftsjournalist, auch mal Redakteur der Taz gewesen, jetzt immer noch in der Genossenschaft tätig, im Aufsichtsrat, vor allen Dingen aber Chefredakteur von Finanztipp, vielleicht dem wichtigsten Geldratgeber in Deutschland für den normalen Bürger. Wie lege ich Geld an? Welche Versicherung ist gut? Wo kriege ich ein bisschen Kohle oder muss nicht so viel fürs Girokonto zahlen? Hallo Herr Tinhagen.
Hallo, grüße Sie.
Wenn ich mal gleich die Einstiegsfrage mir erlauben darf, wie viel Prozent kriegen Sie jetzt gerade aufs Tages- oder Festgeldkonto?
3,5%.
Das ist gut. Alles klar. Das ist Ihr normaler Job, solche Tipps den Leuten zu geben.
Ja.
Heute möchte ich es ein bisschen umdrehen, weil es gibt ja auch, das ist zwar wichtig, dass die Leute Geld sparen können, wo sie unnötig ausgeben, mehr kriegen, wo sie bislang nicht so viel kriegen, aber es gibt ja noch andere Stellschrauben, die unter anderem dafür sorgen, dass speziell in Deutschland das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich ganz besonders groß ist. Und deswegen würde ich Sie heute eher fragen, welche Tipps haben Sie denn für Politiker und Gesetzgeber, um dagegen etwas zu tun. Nur als Beispiel, dem reichsten 1% der Bürger gehören 1/3 des gesamten Vermögens und der unteren Hälfte, da gibt es verschiedene Zählweisen, die einen sagen 3%, die anderen sagen 1,4. Mhm. Aber ungerecht ist schon, oder?
Ja, gerecht ist das nicht, zumal viele von denen, die zu den Reichsten gehören, ja nicht behaupten können, sie hätten es selbst erarbeitet, sondern die haben es geerbt. Und da sagen ja sogar die amerikanischen Milliardäre immer schön, also das kann eigentlich nicht sein, sozusagen, wenn jemand durch Arbeiten, durch vielleicht die Gründung eines Unternehmens, weil man besonders clever ist, besonders reich wird. Das ist das eine, aber wenn man einfach nur durch Erben besonders reich wird, das kann es eigentlich nicht sein.
Es gibt aber jetzt schon wieder Politiker, die meistens aus der gleichen Ecke kommen, wie bei vielen anderen Sachen, über die wir heute noch reden, die sagen, wir müssen mit der Erbschaftssteuer schon runter, sonst muss irgendjemand sein Häuschen verkaufen, weil die Steuern drauf so groß sind, dass es nicht halten kann.
Ja, die gibt es vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Die haben auch ein grünes Parteibuch und sind Ministerpräsident und haben bei der letzten Erbschaftssteuerreform sich besonders hervorgetan dadurch, dass sie da auch auf der Bremse gestanden haben. Abseits davon ist das tatsächlich ja die eigentliche Frage ja nicht die nach dem Häuschen, also oder dem Haus. Wenn man das vererbt, wird normalerweise keine Erbschaftssteuer fällig, wenn man es an die Kinder vererbt, wenn man nicht an jedes Kind ein einzelnes Haus vererbt, sowieso schon mal nicht. Sondern
ich glaube 400.000 pro Kind,
ja,
sind
genau, frei, also ne? da ist eine Menge an Freibetrag und das kann man ja auch, wenn man das gescheit macht, also meine Kolleginnen würden dann sagen, 10 Jahre vorher schon mal die Hälfte verschenken, dann bist du sowieso auf der sicheren Seite. Also das ist nicht der Punkt, sondern es geht natürlich um die Frage, wie ist das mit Betriebsvermögen, mit großen Vermögen. Und auch da wieder, also dass man sozusagen bei den Quants und den Familien dieser Größenordnung zum Teil es nicht schafft, Erbschaftssteuer zu kassieren, ist schon interessant.
Warum schafft man das überhaupt nicht?
Das sind politische Entscheidungen, dass man das nicht machen möchte, dass man da nicht einsteigen möchte. Und die Argumentation war eigentlich immer die, die von Peer Steinbrück, wenn man so will. Der hat damals bei der Einführung der Abgeltungssteuer gesagt, 25% von X sei doch besser als 45% von nix und hat damit darauf angespielt, dass große Vermögen dann häufig in andere Länder, also eigentlich in andere Briefkästen verlegt würden, wo dann die Steuer nicht realisiert werden kann. Und die Süddeutsche Zeitung hat damals geschrieben, dass eine Kapitulation vor den Steuerhinterziehern und ihren Helfershelfern, was der Herr Steinbrück gemacht hat, und das sei eigentlich auch gar nicht mehr erforderlich, weil seit 6, 7 Jahren gibt es ja doch deutlich mehr an Transfer, an Informationen darüber, was an Steuern und was an Erträgen auftritt, sodass man das besser kontrollieren können. Gut ist das immer noch nicht. Die Diskussion darüber, dass Apple, die von vielen ja geschätzte Computerfirma sozusagen Steuermodelle in Irland verfolgt, die dazu führen, dass die praktisch keine Steuern zahlen, da muss man eben auch gucken. Man könnte ja auch sagen, also mit solchen Menschen und mit deren Produkten möchte ich nichts zu tun haben. Ist nicht so ausgeprägt.
Haben Sie keine Apple-Geräte?
Ich habe ein Zweithandy von Apple tatsächlich. Und zwar deswegen, weil wir ja bei Finanztipp Apps an den Start bringen und weil der Chefredakteur immer auch kontrolliert, wie diese Dinge funktionieren. Habe ich gebraucht, gekauft bei einem Laden, der gebrauchte Handys verkauft, die sozusagen ordentlich repariert sind. Die Garantiefrist, die Garantiefrist ist länger, als wenn ich das beim Einzelhändler in Deutschland kaufe.
Ja, nee, ich finde das ja ganz gut, wenn man ein bisschen darauf achtet, was man kauft oder ob man von Halunken kauft oder ob man von fairen Geschäftsleuten kauft und so. Aber um manche Sachen kommt man nicht drum rum. Aber das, wo wir gerade reden, führt ja dazu, dass das, was ich mit meiner eigenen Hände oder Kopfarbeit schaffe, viel höher besteuert wird als das, was ich per Miete oder per Anlage in Aktien oder so habe. Also die Leute, die viel Geld haben und dann auch Geld anlegen, zahlen dadurch dann noch weniger insgesamt, oder?
Der Punkt ist, da kann man ja drüber reden und man kann es auch ändern. Also die Frage ist einfach, wie will man damit, das ist immer eine politische Frage, man könnte damit auch anders umgehen und könnte sagen, wir wollen an der Stelle eine höhere Steuer abziehen, aber dafür muss man politische Mehrheiten gewinnen und interessanterweise scheint das insbesondere in der deutschen Links von der Mitte oder Menschen, die sich dort begreifen, schwierig zu sein, weil die letzten richtigen Einkommensteuersenkungen, die sind ja von Rot-Grün damals geplant worden. Beim ollen Helmut Kohl war die Einkommensteuer bei 53%, Rot-Grün hat sie dann auf 42% gesenkt. Was man auch machen kann, der Punkt ist eigentlich ein anderer. Und das ist, ich habe es nochmal nachgeguckt, das ist wirklich interessant. Im Jahr 1958, das ist schon eine Weile her, setzte der Spitzensteuersatz bei 110.000 Mark ein. Wenn man das in Euro umrechnet, sind das 55.000 Euro. Heute setzt der Spitzensteuersatz bei 59.000 Euro ein. Aber wir sind jetzt 65 Jahre später und da ist das eigentliche Problem passiert, weil eigentlich könnte der Spitzensteuersatz höher sein, aber man muss natürlich gucken, dass nicht die Hälfte der Bevölkerung mit ihrer Erwerbsarbeit einen Spitzensteuersatz verdient. Und das ist zwar in Ostdeutschland nicht so, aber in Baden-Württemberg zum Beispiel ist es so, dass signifikant große Teile der Erwerbsbevölkerung auch mit ihrer Erwerbsarbeit auf ein Salär kommen, dass sie in die Nähe des Spitzensteuersatzes bringt.
Ja, na, Sie haben angesprochen, dass es früher einen höheren Spitzensteuersatz gibt. Ich möchte noch weiter zurückgehen, als die Bundesrepublik entstanden ist im Jahre 1949 unter einer unionsregierten, nicht mit Adenauer an der Spitze als Kanzler, da lagen wir, glaube ich, bei 90%.
Aber das erst haben ab 250.000 Euro.
Ja, dann geht's ja.
Nee, Mark, Entschuldigung, damals gab es keine Euro.
Ja, natürlich. Mark. Wir wollen schon ehrlich bei der Sache bleiben, das ist klar. Nein, aber zum einen ist es doch Unsinn, dass man da so weit runtergekommen ist. Das hat wirklich nur die Superreichen entlastet. Und zweitens, wie Sie schon sagen, der Spitzensteuersatz kann von mir aus bei Ledigen bei 150.000 und bei Verheirateten bei 300.000 anfangen. Vorher zählt er ja sowieso nicht. Man zahlt ja nur das ab diesem Zeitpunkt. Also da wird keiner von arm, wenn Sie so wollen. Wer so viel Geld verdient. Ich habe früher immer gesagt, ich zahle ganz gerne Steuern. Das heißt ja, dass ich gut verdiene. Das war mir eigentlich schon immer genug. Warum ist der Spitzensteuersatz immer weiter reduziert worden?
Weil tatsächlich die jeweiligen Mehrheiten das so haben wollen. Also ich meine, das ist.
Aber die vertreten doch nur die oberen 10%. Warum kann man sich damit durchsetzen?
Weil ganz viele Leute sich überhaupt nicht mit ihren Steuern beschäftigen und sich im Zweifel auch nicht unbedingt mit den wirtschaftlichen Interessen, die sie wirklich haben, beschäftigen. Also das kann man ja an dieser Erbschaftssteuerdiskussion sehen. Wir haben ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt zur Miete. Dann gibt es eine Reihe von Leuten, die haben ein Haus, eine Wohnung, in der sie wohnen, sozusagen, die sie sich mühsam erspart haben. Der Teil, der im größeren Umfang Häuser vererben kann und wo sozusagen eine Erbschaftssteuer tatsächlich das Haus gefährden könnte, der ist wirklich, wirklich klein. Der ist mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig. Trotzdem glauben Leute das und fühlen sich da sozusagen an der Stelle bedroht, und die Bedrohungslage dieser Menschen ist so, dass sie tatsächlich damit Mehrheiten mobilisieren können. Konnte man gerade jetzt kürzlich nochmal wieder sehen. Wir haben auch sozusagen bei uns intern so eine Diskussion gehabt, was das eigentlich auf sich hat mit dem Elterngeld ab 150.000 Euro zu versteuerndem Familieneinkommen. Das heißt ja 180.000, 190.000 brutto. Und natürlich ist das, also ich verstehe diejenigen, die sagen, ich mache eine Karriere und jetzt bremst ihr mich und wollt 25.000 Euro mir vorenthalten, mit denen ich geplant habe, um mein Häuschen zu bezahlen. Dass jemand nicht glücklich ist, darüber verstehe ich völlig, aber dass es quasi eine Art Volksaufstand gibt, versteht man dann wieder weniger, weil so viele Leute, die das betrifft, kann es gar nicht geben.
Nein, man hat auch da wieder gesagt, also vor allen Dingen Herr Lindner und seine FDP, das ist die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft. Für ihn gibt es ja keinen Mittelstand oder Mitte der Gesellschaft, sondern das sind immer die hart arbeitenden.
Ich weiß nicht, ich bin nicht so sicher, dass das parteipolitisch ausschließlich bei der FDP so war.
Nein, das will ich nicht behaupten. Gut. Dieses Idiom, hart arbeiten, ja, immer nur stimmt. Mit der Mitte der Gesellschaft, das ist festgelegt für mich auf eine Partei. Aber Sie vorhin schon die SPD und die Grünen mit reingezogen haben, habe ich mir jetzt erlaubt, noch eine Partei
dazu zu tun. Sie wissen schon, dass der Herr Lindner ja lange Mieter bei Herrn Spahn war.
Ja.
Also immerhin Mieter.
Ja, gut. Aber es geht hier darum, dass man da auch wieder von der Mitte der Gesellschaft sprach. Und ich habe bei Anne Will die Diskussion gesehen, wo eine Journalistin dabei war, die viel mit armen Leuten gearbeitet hat und die mal klargestellt hat, wir reden ja nicht über die Mitte der Gesellschaft, sondern über die oberen 2%. Leider ist die Moderatorin nicht darauf eingegangen, darauf wurde dann nicht weiter eingegangen. Aber das wundert mich sowieso, dass wenn mal ein Vorschlag kommt, eine Umverteilung von oben nach unten zu machen, weil das im Moment so ungerecht ist, dann finden sich keine Mehrheiten dafür in Deutschland. Sie haben vorhin schon gesagt, die Leute interessieren sich nicht so dafür oder fühlen sich vielleicht von den Falschen angesprochen. Dass sich die Leute das aber so gefallen lassen, verstehe ich eigentlich nicht.
Ich verstehe
also, es gibt natürlich Leute, die sagen, Umverteilung von oben nach unten ist Sozialismus und erwarten dann, dass man darüber nicht weiter diskutiert, weil das ja per se vom Teufel ist.
Ich verstehe das auch nicht recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es ganz oft nicht. Aber also man muss es jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man die aktuelle Konstellation anschaut, dann ist es so, dass das ja die jetzige Regierung aus drei Partnern besteht, von denen einer angekündigt hat, dass Steuererhöhungen nicht mit ihnen zu machen sei und das als Teil des Regierungsprogramms. Das heißt, die anderen beiden, die beschlossen haben, wir wollen mit denen regieren, wussten Ende 2021, was sie da taten für die nächsten 4 Jahre. Und die haben noch nicht mal damit gerechnet, dass Russland oder Putins Russland in der Ukraine einmarschiert.
Ja, also selber schuld und da können wir jetzt nichts machen? Oder was
schließen Sie daraus? Wir können beim nächsten Mal andere Menschen wählen und können die natürlich auch einschlägig befragen und danach fragen, was sie eigentlich zu diesem Thema denken, wofür Geld da sein soll und nicht. Ja. Haben wir als Journalistinnen und Journalisten eine ordentlich heroische Aufgabe? aber das sollten wir natürlich tun. Also ich meine, das ist Teil dessen, warum ich das tue, was ich tue. Dass ich mir Gedanken mache darüber, wie ich dafür sorgen kann, dass die Leute unter den gegebenen Umständen, ohne dass ich Gesetze umschreiben kann, möglichst viel Geld aus dem herausholen, was sie denn an wenigem an Einkommen haben. Das ist das, was man als Journalist tun kann. Man kann den Leuten sagen, macht eine Steuererklärung. Weil wenn der Staat keine Steuererklärung von dir will, ist das ein Zeichen, das er erwartet, wenn du eine machen würdest, müsste er dir was zurückzahlen. Also von daher machen, wenn Sie keine Steuererklärung machen müssen und Sie sind erwerbstätig, machen Sie bitte eine, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie Geld rauskriegen. 90% ungefähr bekommen Geld raus und im Schnitt ist es ein Tausender. Das ist auch ganz guter, ja, Stundenlohn dann.
Kommt ja auch was zustande damit, ja. Also, die Steuern müssen eigentlich höher sein, die Erbschaftssteuern müssen auch höher sein, aber da gibt es da zumindest eine Progression im Gegensatz zu Sozialversicherungsbeiträgen, die ja nicht nur nach oben nicht teurer werden, sondern irgendwo gekappt sind bei der Beitragsbemessungsgrenze bei knapp 60.000 Euro im Jahr. Und alle, die da ein bisschen drüber verdienen, stehen besser damit als eine alleinstehende Arbeiterin mit drei Kindern, die mit 2.000 brutto auskommen muss.
Augenblick, stopp.
Falsch. Die zahlt gar nichts, ne, weil sie noch so arm ist.
Die Beitragsbemessungsgrenzen sind ja unterschiedlich. Die 60.000 Euro sind bei der Krankenkasse.
Ja.
Bei der Rentenversicherung sind wir bei 84.000 inzwischen. Ja. Also bis dahin muss gezahlt werden. Und bei den 60.000 ist das so tatsächlich, dass man anteilig den Anteil für die Krankenkasse bezahlt bis exakt zu der Summe. Wenn man denn drüber ist, nein, wenn man über 5.550 Euro im Monat ist, könnte man sich privat versichern, ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber nicht unbedingt die bessere Lösung. Für den Einzelnen jedenfalls.
Ja. Ja, das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, warum man, wenn man besonders gut verdient, die Auswahl hat, wo man sich versichern möchte und nicht in die Sozialkassen einzahlen muss.
Weil das auch wieder einem sozusagen politisch entschieden worden ist. Hier haben die falschen Mehrheiten aus ihrer Sicht ja einen wichtigen Verbündeten. Die Hälfte aller Leute, die privat versichert sind, sind Beamte, Beamtinnen und Pensionäre, mehr als die Hälfte davon. Das heißt also, die müssten sich, und die haben tatsächlich als Beamtinnen und Beamten ein privilegiertes, nicht nur die Privatversicherung, sondern auch noch einen privilegierten Zugang zu dieser Privatversicherung mit viel Geld, das der Staat zusätzlich da reintut. Und dass diejenigen, die Gesetze schreiben, wenn sie unmittelbar selbst betroffen sind, so unmittelbar wie bei praktisch keinem anderen Bereich, dass die das sich mit schwer tun, das zu ändern, das ist offenkundig. Das ist sogar Wahlkampfthema gewesen, aber auch hier war es wieder so, dass die Mehrheit, die ja dann aber sich gar nicht sozusagen, die sich ja nicht unmittelbar hätte verbessern können, sondern die sozusagen sich mittelbar verbessert hätte, dafür nicht zustande gekommen ist.
Aber mal unterm Strich, wenn man Pro und Contra gegeneinander rechnet, ist eine Bürgerversicherung, das heißt eine Versicherung, in die alle einzahlen, an eine gemeinsame Solidarkasse, und zwar für alles, womit man Geld verdient, mit Arbeit, mit Vermietung, mit Geldanlagen. Alles in diese Solidarkasse. Würden damit nicht alle Leute besser fahren?
Nee, nicht unbedingt. Also mindestens
die oberen 2% nicht?
Nee, oder die Leute im medizinischen Apparat nicht. Ärzte. Also tatsächlich. Nein,
tatsächlich, den Ärzten wird es auch besser gehen, mit Sicherheit.
Also ich sag's mal so. Also auf der wirtschaftlichen Seite gibt es die wesentlichen Profiteure im medizinischen, früher hätte man gesagt, im medizinisch-industriellen Komplex. Und auf der Seite der Versicherten ist es so, dass die Leute, die deutlich mehr verdienen und dann sich privat versichern, eine gefühlte Überlegenheit an der Stelle realisieren können, einen Distinktionsgewinn. Ob das wirtschaftlich vernünftig ist, ist eine zweite Frage.
Aber es schadet der Solidarkasse.
Weil und es schadet
denen die Gutverdiener.
Distinktionsgewinn schadet immer, also so eine Art von Distinktionsgewinn schadet der Solidarkasse. Und da muss man dann eben schauen, ob man es nicht anders macht. Selbst die Schweizer bekommen das ja hin, das anders zu machen. Und in den Niederlanden
Wie ist... Wie meinen Sie das, selbst die Schweizer?
Naja, das ist interessant. Die bezahlen sehr viel weniger für die Sozialkassen als prozentualen Anteil, aber bis in die hohen Einkommen hinein. Und haben dann ein System, wo man dann quasi Zusatzbausteine kauft, wenn man mehr Geld dafür ausgeben kann und möchte.
Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, und ich nehme mal an, Sie wollen ja das Beste für die meisten Menschen, was würden Sie als Erstes und als Zweites ändern?
Als Erstes würde ich im Sozialversicherungssystem, als allererstes würde ich dafür sorgen, dass Leute mit einer kleinen Rente eine höhere Rente bekommen. Weil das die größte Ungerechtigkeit im Sozialversicherungssystem, die wir haben. Ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel. Das Max-Planck-Institut für Bevölkerungsforschung rechnet vor, dass die Leute mit den 10% niedrigsten Alterseinkommen eine Lebenserwartung haben, die 7 bis 8 Jahre unter der liegt, von der mit den höchsten Alterseinkommen. Mit anderen Worten, ich habe ein hohes Alterseinkommen, kann ich jetzt schon absehen. Mit anderen Worten, Leute mit niedrigen Einkommen bekommen für die gleiche Einzahlung ins gesetzliche Rentensystem signifikant weniger oder anders gesagt, die subventionieren meine Rente. Und das ist sozusagen staatlich gewollt. Das ist übrigens auch wieder ein Problem der Mehrheiten dafür. Wir sind da in Deutschland relativ alleine. Die Mexikaner machen das so ähnlich. Alle anderen machen das nicht, weil alle anderen wissen, das ist ja kein deutsches Phänomen. Das ist ein weltweites Phänomen, dass Leute mit niedrigen Einkommen nicht so alt werden. Das hat zum Teil damit zu tun, dass die nicht gescheit medizinisch versorgt werden, vielleicht auch den Apparat nicht handhaben können. Wenn sie im Krankenhaus sind und sind nicht so artikuliert, haben sie weniger Chancen, da lebend rauszukommen. Das ist einfach so leider. Das andere ist aber, dass viele Leute weniger Einkommen im Alter haben, weil sie ohnehin nicht gesund waren und deswegen im Erwerbsleben nicht in der Lage gewesen sind, so gut zu verdienen, dass sie mehr Rente bekommen. Das heißt also, die sind mit einem Nachteil in die Rente reingegangen, der schon da war, und haben dann zusätzliche Nachteile.
Es gibt sogar viele reiche Leute, die selber sagen, ich würde ja gerne mehr Steuern zahlen. Solange das nicht der Fall ist, dass es nicht gefordert wird, spende ich was. Was natürlich aber auch nicht so gerecht ist, weil da jeder aussuchen kann, wo er sein Geld unterbringt. Und bei Steuern ist es gerechter. Aber die Leute, die bei TaxMe Now sind, alles Millionäre und mehr, die sagen, ich bin ja gerne bereit. Warum wollt ihr eigentlich nicht?
Das ist das.
Genauso wie es auch reiche Leute gibt, die sagen, meine Sekretärin zahlt relativ mehr Steuern als ich.
Genau, da hat es halt einen höheren Grenzsteuersatz, das gibt es ja. Aber auch da wieder, ein Teil des Jobs haben wir offenbar nicht gemacht als Journalisten. Wir haben nämlich nicht hinreichend informiert, dass die Leute verstehen, wo ihre wirtschaftlichen Interessen liegen. Und da muss man sich dann immer auch an die Nase fassen. Und dann müssen diejenigen, die aber wirtschaftliche Interessen haben, die anders sind, bitte auch diese wahrnehmen und nicht erst jahrelang überhaupt nicht zur Wahl gehen und hinterher dann irgendwelche Parteien wählen, von deren demokratische Legitimation man mit Fug und Recht, glaube ich, gut in Frage stellen kann. Und wir haben das jetzt nicht, auch nicht nur in Deutschland. Ich habe ja Bekannte oder in Großbritannien und alle diejenigen, die unter 40 sind, sind mit Schuld am Brexit. Und wenn die sich jetzt über die Folgen aufregen, dann kann man nur sagen, wenn die Wahlbeteiligung derjenigen, die das elementar betreffen wird, weil die müssen die nächsten 30 Jahre damit leben, wenn die so niedrig ist und diejenigen, die Älteren das einfach durchpowern, dann ist das eine tatsächliche, ist das ein Problem. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Haben wir jetzt auch wieder dieses gesellschaftliche Problem? Die Frage, ob wir im Bildungssektor vorankommen, ist bei weitem nicht so elementar diskutiert. Jedenfalls wie die Frage, ob ich denn jetzt Zinsen bekomme und ob ich ein Tagesgeld bekomme. Im Augenblick machen die Babyboomer ihre Politik. Und sie sind froh, dass sie jetzt endlich wieder Zinsen bekommen. Und kümmern sich weniger darum, was in den nächsten 20 Jahren denn mit den Leuten sein muss. Ich habe heute Morgen einen Vortrag von Clemens Füst gehört. Der gehört eher zu den konservativen Ökonomen dieser Republik. Füst sagte da, wenn wir das ernst meinen mit dem Klima und der biologischen Vielfalt, müssen wir alle 10 Jahre unseren Ressourcenverbrauch um 2/3 reduzieren eigentlich, um 2/3 runterfahren. In den Jahren 2009 bis 2021 ist in Deutschland der Spritverbrauch von Autos pro Kilometer nicht mehr zurückgegangen. Wer hat eigentlich diese Autos?
Der SUV hat Durst.
Wer hat denn eigentlich diese Autos gekauft? Und in dieser unglaublich ökologischen Nation, wo sind denn die Menschen? Warum hat sich die Zahl dieser Autos so vermehrt? Ich tue mich ja damit schwer mit. Also bei Finanztipp erzählen wir den Leuten natürlich auch, was eine Sprit-App ist und wie sie das machen und wie sie besseren E-Strom bekommen, aber natürlich auch, was mit einer Bahncard ist und was man mit einem 49-Euro-Ticket machen kann. Oder einem 9-Euro-Ticket im letzten Jahr. Das war sozusagen bei den jüngeren Leserinnen und Lesern, das war der Hammer im letzten Jahr. Die wollten einfach alle nur wissen, wie das mit dem 9-Euro-Ticket geht. Und die sind auch dem Vernehmen nach, ich kann das auch von meinen Sozialkontakten bestätigen, mit diesem 9-Euro-Ticket so weit quer durch die Republik gefahren, wie es denn die Freizeit eben hergab.
Und haben damit alle Bahnunbillen in Kauf genommen, aber es hat kaum jemand sein Auto dafür abgeschafft. Ne?
Also naja, das ist ja die Frage mit dem Auto abschaffen. Also jetzt in Stockholm, also ich bin ja Berliner. Hier in dieser Stadt kostet ein Parkplatz an der Straße, also in so einer Parkbewirtschaftungszone, für 2 Jahre ungefähr 30 Euro. In Stockholm kostet der fürs Jahr 900. Und ich mache das dann immer für die Leute, die ökonomisch vorgebildet sind. Berlin-Wilmersdorf, Quadratmeter Bauland in Wilmersdorf kostet 6.000 Euro. Der Parkplatz für den SUV kostet 100.000 Euro, nur das Grundstück. Warum man das für 30 Euro bekommen kann für 2 Jahre, erschließt sich mir unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht.
Wir sind eine Autofahrernation und was unser Liebstes ist, ist das, was man am Samstag putzt. Und wenn das teurer werden soll, dann ist das ganz, ganz schlecht.
Also vielleicht ist
nicht mehrheitsfähig in Deutschland.
Ich hab das mit 8 Jahren bei meinem Papa schon abgelehnt, das mit dem Auto putzen, und habe das mit meinem eigenen Auto auch nie angefangen. Ich habe immer, seit ich 35 bin, ganz lange hatte ich keins, aber seit ich eins habe, habe ich Gebrauchtwagen und die werden nicht geputzt, die sind immer sehen immer aus, naja gut, Sie wissen schon.
Na, ich bin da auch fein raus, ich habe kein Auto mehr, ich kann auch keins mehr putzen, ich leihe mir ab und zu eins, wenn ich ein paar Bierkästen holen muss oder so.
Das ist eine gute Idee.
Ansonsten fahre ich öffentlich und alles gut. Wir können jetzt noch viel darüber reden, warum die Menschen manchmal nicht einsichtig sind und warum gewisse Mehrheiten zustande kommen. Einigen wir uns darauf, wir sind beide Journalisten, dass wir demnächst noch viel zu tun haben.
Das ist ganz sicher so. Wir müssen ganz, ganz viel für die Information sorgen und dafür, was die Leute eigentlich wirklich tun können. Und zum Beispiel, also beim Bahnreisen, es gibt einen wunderbaren Hamburger Menschen, der in Harburg, glaube ich, im Bezirksamt arbeitet. Der rechnet dann regelmäßig vor, wie man für 50 Euro von Köln nach Marseille mit dem Zug fahren kann oder von Dresden nach Brindisi oder sowas. Und ich finde sowas super. Und genau das ist der Job, den ich und mein Finanztipp in den nächsten Jahren weiterverfolgen wird, dafür zu sorgen, dass die Leute mit dem Geld, was sie zur Verfügung haben, besser rumkommen und natürlich auch darauf hinweisen, wo es dran liegt, wenn es nicht so richtig funktioniert. Das kann man ja auch machen. 2/3 aller Leute, die einen Anspruch auf Wohngeld haben, nehmen den nicht wahr. Und ich mache das dann immer für die Berliner Familie. 4-köpfige Familie in Berlin kann 4.500 brutto haben und hat einen Anspruch auf Wohngeld. Heute.
Hermann Josef Tenhagen, erstens vielen Dank für das Gespräch und zweitens viel Erfolg bei dem, was Sie sich da alles vorgenommen haben.
Gerne. Tschüss.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.